Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Morgen nach einer aus deutscher Sicht eher durchwachsenen Champions League-Woche, die ja einige Überraschungen parat hatte und eben nicht nur positive. Wir blicken zurück, aber auch voraus auf das Topspiel vom Bundesliga-Wochenende Leipzig gegen Leverkusen. Und das machen wir mit RB und Transferexperte Philipp Hinze von Sky. Hallo Philipp.
Schönen guten Morgen, servus.
Schön, dass du dabei bist. Sag mal, vor dem Spieltag sah das aus Bundesliga-Sicht ja eigentlich ganz gut aus in der Champions League. 4 von 5 Vereinen mit der Chance, dann eben auch weiter in die K.O.-Runde zu gehen, zumindest mal in die Zwischenrunde. Bayern, Bayer und der BVB hatten ja sogar Chancen, dann direkt unter die Top 8 zu springen. Hat dann alles nicht geklappt. Bayer bei Atletico verloren, der BVB in Bologna mit den entsprechenden Konsequenzen für den Trainer und die Bayern bei Feyenoord dann gestern auch noch verloren. Alle raus. Im Moment aus den Top 8. Jetzt hat Joshua Kimmich gesagt, die Tabelle der Champions League lügt nicht. Das hat er nach diesem 0:3 der Bayern gesagt. Was sagt die denn aus deiner Sicht über den deutschen Fußball aus?
Also ich fand so nach 2-3 Spieltagen, da konnte man der Tabelle schon der Lüge bezichtigen, weil da schon sehr wild noch zusammengewürfelt war, was Top 8 betraf. Aber jetzt nach 7 Spieltagen gebe ich Kimmich recht, da lügt sie eben nicht mehr die Tabelle. Also Man muss das dann differenziert sehen, finde ich, weil sowohl Dortmund als auch Leverkusen in Führung gehen. Leverkusen sogar mit einem Mann mehr und der Führung in die Halbzeit geht. Und dann verlierst du eben bei den positiv gesehen größten Schurken Europas das Spiel. Ne? Also das muss man auch nochmal sehen. Atletico ist einfach auf ihre Art und Weise eine Weltklasse-Mannschaft. Dortmund für mich in Bologna mausetot, also eine ganz andere Art und Weise als Leverkusen. Und die Bayern verlieren mit 80% Ballbesitz und 30 Schüssen Richtung oder aufs Tor 3-0. Also das passiert ja auch nicht so oft, deswegen will ich das gar nicht so irgendwie ins alarmierende Rampenlicht stellen, aber natürlich brutal schade, dass es dann am Ende so ausgeht, weil sowohl die Bayern als auch Leverkusen die Top 8 schon sehr, sehr greifbar hatten. Ich glaube, für Leverkusen ist das immer noch total machbar. Bei den Bayern bin ich mir gerade nicht sicher, weil ich gerade auch keinen Überblick habe, wer von den anderen Teams gegeneinander spielt, ob sie das überhaupt noch packen können, rein realistisch?
Rein theoretisch ja, dann muss aber auch wirklich Weihnachten und Ostern zusammenkommen. Also sie müssen selbst gewinnen und dann brauchen sie Schützenhilfe.
Ja, okay, also wird es wohl auf die Playoffs hinauslaufen. Ja. Und Dortmund ist ja sowieso schon dabei. Alle überwintern außer RB. Die ein bisschen spät aufgewacht, muss man sagen, in der Champions League. Denn
das stimmt.
Jetzt mit 3 Punkten, das bringt dir dann eben nichts mehr.
Aber immerhin ein Sieg, der durchaus für die Moral gut ist. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Vorher noch der Blick in die Glaskugel. Der ist in diesem Podcast hier ganz, ganz wichtig, dass man ein bisschen spekuliert. Wenn du dich jetzt festlegen solltest, wie viele Vereine schaffen es denn in die Top 8 aus Deutschland? Also mal alle Wunder, die ja auch Bayern-Boss Dresden schon beschworen hat, die sein müssen, mal mit eingerechnet.
Boah, also Wunder in der Champions League, vor allem weil so viele Spiele parallel auch anstehen, das kann schon passieren. Aber ich denke, dass es dann die Bayern leider eher nicht in die Top 8 schaffen. Ich denke, Leverkusen packt schon rein. Ich hoffe, dass Stuttgart in die Top 24 kommt. Ich habe heute früh mich informiert, wenn sie unentschieden gegen PSG spielen, sind sie definitiv drin, weil dann City im Parallelspiel Brügge bei einem Sieg rausholen würde. Also auch für Stuttgart sieht es ganz gut aus, dass sie zumindest weiterkommen. Und ansonsten, denke ich, haben wir 3 deutsche Teams in den Top 24 und ein deutsches Team mit Leverkusen in den Top 8.
Aber die Bayern jetzt mit diesem Chancenwucher bei Feyenoord ziemlich, ja, nicht am Boden, aber doch von der Moral her schon ein bisschen geknickt. Das klang gestern nach dem Spiel dann eben alles auch nicht so positiv und dann doch schon ein bisschen in Teilen fatalistisch. Was glaubst du denn, was macht das jetzt für die Liga dann auch mit denen? Weil eigentlich ist der Meistertitel ja schon versprochen, aber jetzt winkt dann doch die Zwischenrunde und die ja ausgerechnet gerade rund um das wichtige Spitzenspiel und richtungsweisende Spitzenspiel gegen Leverkusen.
Ich glaube, dass die Bayern da schon stabil genug sind, weil sie haben ja auch gestern, müssen wir ehrlich sein, kein schlechtes Spiel gemacht. Sie hatten auswärts Rotterdam komplett im Griff. Ich habe schon gesagt, 80% Ballbesitz, 30 Torschüsse, Chancenwucher. Harry Kane hat auch einen Riesen, den Ballotop hält. Also normalerweise gewinnst du mit der Art und Weise das Spiel wahrscheinlich 4-1 oder 2-0. Am Ende steht ein 0-3 und du guckst dich blöd an und weißt gar nicht, was ist hier eigentlich gerade passiert. Ne? Feuerwerk noch in der Nacht, Feuerwerk kurz vor Anpfiff. Da war schon viel los, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bayern jetzt irgendwie instabilisiert. Dafür sind sie eigentlich zu gut. Und auch das Spiel gestern fand ich dominant, fand ich gut.
Also glaubst du auch nicht, dass die Zwischenrunde dann möglicherweise zum doppelten Stolperstein für die Bayern wird? Also einmal in der Champions League dann vielleicht, je nachdem, welcher Gegner kommt. Und dann eben auch mit Blick auf die Bundesliga, dass man da dann die Punkte verliert, die man eigentlich jetzt noch Vorsprung hat.
Ja, so eine Zwischenrunde, die nervt Bayern 100%, weil damit planst du nicht. Als FC Bayern planst du sicher in den Top 8. Also diese beiden Spiele, die nerven A, weil es mehr Belastung ist und B, du schon das Risiko hast, da rauszugehen, wenn es sich schlecht erwischt, weil auch in der Zwischenrunde rennen ja immer noch Mannschaften rum. Ja, die musst du erstmal besiegen, auch an einem guten Tag. Und trotzdem sehe ich die Mannschaft schon stabilisiert. Auch nach dem Villa-Spiel hat man ja gesagt, was sie verlieren. Oh, jetzt könnten sie einbrechen. Sind sie nicht. Aber trotzdem ist eigentlich gut für uns neutrale Beobachter, dass die Bundesliga eng zusammenbleibt und Leverkusen da vielleicht noch ein bisschen Schritt hält.
Ob es da Konsequenzen aus diesem Chancenwucher gibt, da werden wir gleich im zweiten Teil des Podcasts noch mal kurz drüber sprechen. Vorher noch aber die Zustandsbeschreibung, dass die Bayern sicherlich trotzdem dann durchaus nicht abgeneigt wären, wenn es am Wochenende ein bisschen Schützenhilfe gäbe in der Liga, eben von Leipzig gegen Leverkusen. Und da schauen wir dann doch mal jetzt drauf.
Das Thema des Tages.
Das ist nämlich das große Spitzenspiel am Wochenende, Leipzig gegen Leverkusen. Und die Leipziger scheinen jetzt wieder zumindest ergebnistechnisch in der Spur zu sein. 2:1 in der Champions League gegen Sporting gewonnen. Nach 6 Niederlagen in Folge in der Königsklasse erstmals einen Sieg eingefahren. Und sie haben den Negativrekord aus deutscher Sicht in der Champions League gerade verpasst. Den hat nämlich Bayer Leverkusen in der Saison 2002-2003 aufgestellt mit 7 Pleiten in Folge.
Ja, das ist schon eine sehr, sehr bittere Champions-League-Saison. Ich meine, auch der Spielplan, ich glaube tatsächlich, es hat keine Mannschaft so hart erwischt wie RB. Was da los war, du musstest zu Hause gegen Liverpool ran, du musstest in Celtic Park, du musstest zu Atletico, du hattest auswärts in der zu Hause Juve. Also da merken wir schon, mein lieber Schwan, der Spielplan hat es nicht so pro RB hinter den Ohren. Dementsprechend kann man schon verstehen, dass sie dann mit der Problematik des Spielplans rausgehen. Ich glaube vor allem auch die Zusammensetzung des Spielplans war hart. Ich glaube, wenn du Sporting und Graz zum Start hast, hast du möglicherweise nach 2 Spielen 6 Punkte und gehst ganz anders rein. So hattest du Atletico und Juve zu Beginn und kommst mit 0 Punkten raus. Also das ist natürlich weit, weit hinter den eigenen Erwartungen. Wenn es nach RB geht, sehen sie sich auch in den Top 8. Das ist klar, weil sie sich als Spitzenteam sehen und auch so formulieren und definieren. Aber zumindest mal die Top 24 waren ein ganz klares Saisonziel, was krachend gescheitert ist und was logischerweise im Red Bull-Kosmos auch so gesehen wird, dass es vielleicht sogar ein bisschen peinlich ist, sich dann eben so international zu präsentieren.
Aber auch das, was in der Liga gezeigt wurde, war ja auch nicht durchweg positiv. Also auch da ist RB ja momentan hinter den eigentlich gesteckten Zielen deutlich zurück. Platz 5 aktuell.
Sind sie. Das 3-3 in Bochum spricht auch irgendwie Bände für die ganze Saison. Sie sind richtig gut reingekommen in die Saison. Bester Saisonstart der jungen Vereinsgeschichte. In Bochum führen sie 3-0 nach 20 Minuten. Hinten raus musste nach 60 Minuten eigentlich nur noch darauf warten, dass Bochum das 4-3 schießt. Ja, so verrückt war das Spiel am Wochenende. Ja. Leipzig-Saison ist nicht stabil, ist nicht konstant. Sie hatten richtig gute Spiele drin. Zweimal Frankfurt geschlagen, jetzt Werder geschlagen. Das war auch ein tolles Spiel. Aber auch von beiden Mannschaften fand ich insgesamt. Aber das, was RB eben schon seit Jahren fehlt, Konstanz in den Ergebnissen, auch diese Saison nicht gegeben. Und dementsprechend hatte Marco Rose ja auch wie Nuri Sahin schon sein Endspiel gegen Frankfurt im Pokal, was sie aber eindrucksvoll gewannen, weil das Band zwischen Mannschaft und Trainerteam wirklich sehr stabil ist und auch Marcel Schäfer Marco Rose halten wollte. Also das ist schon noch intakt. Allerdings, und das ist auch klar, sollte RB die Champions League verpassen, gleicht das hier schon eine Katastrophe.
Im Moment sind sie ja noch dicht dran. Ich glaube, ein Punkt Rückstand aktuell hinter den Stuttgartern. Es ist ja noch ein bisschen was zu gehen. Aber von daher wäre natürlich dann auch ein Dreier gegen Leverkusen jetzt nicht so schlecht, auch um die Moral dann weiter hochzuhalten. Aber diese fehlende Konstanz, die du ansprichst, und dieses vor allen Dingen Verspielen von Führung, was ja gegen Bochum dann ganz eklatant war, aber ja diverse Male in der Liga und auch in der Champions League dann ja schon vorgekommen ist in dieser Saison. Wo siehst du da den Grund? Wie kann das sein, dass diese Konstanz da nicht reinkommt?
Ich würde, glaube ich, Atletico Madrid da nochmal als Beispiel hervorholen, die einfach in solchen Spielen, jetzt bestes Beispiel Leverkusen, aber auch wenn sie jetzt 3-0, Beispiel in Getafe, würden sie 3-0 führen. Das Spiel würden sie in keiner Welt jemals aus der Hand geben. Sie würden dann niemals 3-3 spielen. Warum? Weil sie einfach eine sehr abgeklärte, eine sehr erfahrene, ich will nicht sagen eine abgewichste Truppe sind, aber trotzdem unglaubliches Gespür dafür haben, wo muss der Ball jetzt vielleicht hin? Muss der mal auf die Tribüne? Muss man sich selbst vielleicht mal fallen lassen, mal eine Minute von der Uhr nehmen? Muss der Keeper sich vielleicht mit dem Ball mal auf den Boden legen? All das sind solche Kleinigkeiten, die mir bei RB fehlen. So auch Typen, die die Ärmel hochkrempeln, die dann eben eindeutig sagen, ey Männer, es steht jetzt 3-1 an der Kastropper, hier brennt gerade der Ofen, wir müssen jetzt mal wieder irgendwie ein bisschen den Rhythmus brechen. Das fehlt total. Es sind wenig Spieler dabei, die Spiele unbedingt gewinnen wollen, mit welchen Mitteln auch immer. Das sind alles fantastische Fußballer. Aber wenn dann Peter Gulaschi, der den Fehlpass spielt, vor dem 1-3 in Bochum als ältester Spieler auf dem Platz, als erfahrenster Spieler, diesen Fehler begeht, dann braucht man von einem Nusa, von einem Vermehren, von einem Xavi nicht erwarten, dass die dann das Ding stabilisieren. Also RB, ich will nicht sagen, dass RB an Typen fehlt, aber es fehlt grundsätzlich an Spielern, die Spiele gewinnen können. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, die einfach wissen, wie man Fußballspiele auf welche Art und immer gewinnt und über 90 Minuten über den Platz zieht.
Du bist Transferexperte bei Sky, Transfer News Update regelmäßig zu hören und schätzt da ja auch die Transfermärkte und auch die, ja, die Aktionen der Vereine ein. Hat Leipzig da bei der Zusammenstellung des Kaders ein bisschen was versäumt?
Also ich finde, die Altersstruktur, die passt eigentlich. Du hast schon erfahrene Typen bei den Orban, Gulaschi, Klostermann, Kampel, auch ein David Raum, finde ich, ist in einem Alter, Xaverschlager, Christoph Baumgartner, die sind ja weit weg von Talenten. Die sind ja teilweise Ü30, teilweise Mitte 20. Struktur ist gut. Dann hast du Nusa, Xavi, Vermehren, Bichiabu, sehr junge Spieler, Lukeba. Das ist auch eben die RB-DNA, dass du junge, entwicklungsfähige, hungrige Spieler holst, die dir irgendwann möglicherweise mal 60 Millionen plus bringen. Aber möglicherweise ist diese Achse, diese alte, in Anführungszeichen alte Achse mit den angesprochenen Spielern, die eben schon ewig da sind, vielleicht ist die auch einfach dann mal eingerostet. Möglicherweise benötigt RB im Sommer dann einfach mal einen Achsenumbruch. Sicherlich musst du nicht alle, in Anführungszeichen, Legenden abgeben, aber sicherlich brauchst du dann schon mal 2-3 neue Impulse. RB braucht eine neue Achse, denke ich. Und diese Naivität, die du drin hast, die musst du zwingend abstellen, dass du auch mal abgeklärt Spiele gewinnen kannst. Und so ein 3-0, wenn du in Bochum nach 20 Minuten 3-0 führst, was Besseres kann dir da ja gar nicht passieren. Die waren mausetot und du holst sie selbst wieder rein durch Einwürfe und durch einen Elfmeter und hast du nicht gesehen. Deswegen RB braucht sicherlich noch 1-2 erfahrene Spieler dazu und möglicherweise eine neue Achse auf Dauer.
Du sagst im Sommer natürlich, um dann eben richtig aufbauen zu können, aber brauchen sie auch kurzfristige Quickfixes jetzt vielleicht im Winter noch, weil die Transferperiode geht ja noch 10 Tage.
Geht noch, genau, werden auch nochmal heiße 10 Tage. Der Markt ist ja im Januar sowieso, finde ich, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, völlig verrückt, was teilweise schon abgeht. Ich glaube nicht, dass du jetzt im Winter deine Struktur verändern kannst, schon gar nicht in den letzten 10 Tagen, aber sicherlich würde dir möglicherweise nochmal einen Offensivspieler was bringen. Sie wollten ja Noah Okafor holen, haben den schon nach Leipzig einfliegen lassen, die ist auf den letzten Metern wegen des Medizinchecks gescheitert. Also Marco Rose würde sich definitiv nicht wehren gegen einen weiteren Offensivspieler. Aber trotzdem kannst du jetzt die Struktur in der kurzen Zeit nicht mehr verändern. Das musst du schon langfristig Richtung Sommer planen.
Bei dieser langfristigen Struktur, inwieweit ist denn da dann auch das das Know-how von Dr. Fußball gefragt? Und vor allen Dingen, wie wird er es einbringen? Er ist ja eigentlich, Jürgen Klopp, Global Head of Soccer für das gesamte Red Bull Imperium zuständig. Aber ich könnte mir vorstellen, Leipzig als Hauptstandort, vielleicht als wichtigster Standort fußballerisch, wird bei ihm sicherlich auch einen großen Fokus einnehmen.
Wird einen großen Fokus einnehmen. Am Ende ist wichtig zu wissen, dass er eben nicht final den Daumen hebt oder senkt für Entscheidungen bei den Clubs, weil er eben nicht bei den Clubs, sondern bei Red Bull angestellt ist. Aber logischerweise, also wenn Marcel Schäfer oder Marco Rose Jürgen Klopp anrufen können, um einen Rat fragen, mit ihm über Fußball zu sprechen, über Spieler zu sprechen, da gibt es deutlich Schlimmeres. Klar hat Jürgen Klopp da eine beratende Art und Weise und Tätigkeit, die er führt. War auch schon in Leipzig, hat sich länger mit Marco Rose ausgetauscht. Also klar hat Jürgen Klopp da auch einen Einfluss drauf und auch Einschätzungen darauf. Am Ende trifft Marcel Schäfer als Sportgeschäftsführer die Entscheidung, aber Dr. Fußball ist da definitiv involviert, da können wir sicher sein.
Und da wird Marcel Schäfer sicherlich einen Teufel was tun und Dr. Fußball widersprechen, weil natürlich die Expertise von Klopp jetzt schon einfach für sich spricht, der ja auch Befürworter von Marco Rose ist, was ich gelesen habe, soll sich intern auch mehrfach nochmal für den aktuellen Trainer stark gemacht haben.
Genau, also sowohl Marcel Schäfer als auch Jürgen Klopp, klar pro Marco Rose. Es gab ja dieses ominöse Kicker-Interview von Oliver Minzler vor ein paar Monaten, das jetzt sicherlich nicht für Ruhe im Verein gesorgt hat, das mal so zu formulieren. Ja, das war schon ein Brett nach einem 4-0 gegen Augsburg, nach einem Heimsieg, aber trotzdem konnte ich zumindest den Kern der Aussage verstehen, nach zwei sehr schwachen Unentschieden gegen Union und gegen St. Pauli, nach Champions League-Niederlagen. Also ich habe die Art und Weise der Botschaft nicht ganz so nachvollziehen können, aber habe die, Botschaft an sich, den Kern, verstanden. Und trotzdem muss man sagen, dass sowohl Schäfer als auch Klopp Rose stützen. Und ich meine, wenn du zu Hause nach einer ganz schwachen Serie 1-5 gegen Wolfsburg verlierst und dann Pokal gegen Frankfurt spielst, da ist ja dann eigentlich der Impuls, wo du sagen könntest, gut, jetzt muss man sich wahrscheinlich trennen. Marcel Schäfer hat aber da pro Marco Rose argumentiert. Die Mannschaft hat geantwortet. Also am Ende kannst du da sagen, völlig richtige Entscheidung. Ja.
Gut gemeint, schlecht gemacht von Minzlaff. Wird der sich in Zukunft jetzt dann auch in diesen Themen eher zurückhalten und das vielleicht dann Dr. Fußball machen lassen?
Man merkt schon, dass RB Leipzig Oliver Minzlaffs Herzensangelegenheit ist. Das ist noch häufig da, war zum Beispiel auch in Bochum auswärts, taucht Oliver Minzlaff plötzlich auf der Tribüne auf. Muss man sich mal vorstellen, der ist überall, ist in New York, in Tokio, Formel 1, überall, wo man sich vorstellen kann. Plötzlich sitzt er Samstag 15:30 in Bochum an der Kastropper und guckt sich das Spiel von RB Leipzig an. Also er ist noch sehr, sehr präsent, ist ja auch Aufsichtsratsvorsitzender. Deswegen, ich glaube, dass er da loslassen kann, das würde ihm sehr, sehr schwer fallen und ist für mich auch kaum vorstellbar.
Dann gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Spiel gegen Sporting rein. Das Fazit von Marco Rose lautete ordentlich. Wie ist dein Fazit?
Das würde ich unterschreiben. Das war kein überragendes Spiel, das war aber auch weit weg von schlecht oder ungenügend. Es war wichtig, dass RB eine Führung mal ins Ziel bringt. Ich meine, das ist jetzt schon 7-mal schiefgegangen. Sie lagen 7-mal in Führung, 6-mal verloren, 1-mal unentschieden. Jetzt führen sie, kriegen wieder den Ausgleich, aber zeigen dann Moral. Und der Moralspieler schlechthin, Josef Paulsen, stochert den dann eben noch irgendwie rein. War irgendwie symbolisch für RB, dass sie das erste Spiel in der Champions League dann eben auf die Art und Weise gewinnen müssen. Und so Dreckfressen war ja da gestern wirklich angesagt. Gegen Sporting, die ich in den ersten 50, 55 Minuten richtig schwach fand. Aber dann mit Viktor Gyökeres, der ja wirklich ein unfassbarer Stürmer ist. Viele sagen ja, ja, portugiesische Liga, komm, da trifft auch noch Römer Kai noch doppelt. Muss aber ganz ehrlich sagen, wie der ein Spiel verändert, also der wird uns sicherlich im Sommer sehr viel Freude im Transfer-Update bereiten. Da steht der nächste Schritt an. Jedes Team, das da einen hohen zweistelligen Millionenbetrag bereit hat, sollte sich für Viktor Gyökeres bereit machen.
Den hatte Leipzig auch auf dem Zettel, ne? Den wollten sie nicht.
Ja, 2023 hätten sie ihn ziehen können für rund 20 Millionen. Damals hat man sich für Luis Openda entschieden, weil Gyökeres aber auch aus der zweiten englischen Liga gekommen wäre. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie kann man den nicht holen? Aber logischerweise Openda auch super eingeschlagen. Klar. Und den Weg von Gyökeres kannst du ja kaum beschreiben.
Du hast gesagt, Dreckfressen war dann doch schon angesagt. Das hat ja auch David Raum dann für das Spiel gegen Leverkusen schon angekündigt. Drecksackfußball will man zeigen und Leverkusen zeigen, dass man den eben spielen kann. Ist das eine kleine Inspiration, die man sich bei Atletico geholt hat aus diesem Spiel am Dienstag gegen Leverkusen? Ja, weil die haben es ja gemacht in der zweiten Hälfte. Typisch Atletico-Stil und Bayer hat das angenommen und das hätten sie vielleicht lieber nicht machen sollen.
Ganz genau, diese Drecksack-Mentalität, so sieht sich David Raum übrigens auch neulich im O-Ton gesagt, er sieht sich als Drecksack auf dem Platz, neben dem Platz übrigens sehr, sehr höflicher Mensch, auch sehr viel Fankontakt, also David Raum, wirklich ein Top-Typ, auf dem Platz sicherlich nicht ganz so angenehm für die Gegenspieler und genau an solchen Spielern, an solchen Momenten musst du dich dann eben auch mal als 18-, 19-Jähriger hochziehen, dass du nicht immer in Schönheit sterben solltest, also das ist für RB für mich der wichtigste nächste Entwicklungsschritt. Spiele dreckig gewinnen. Ja, so ein Spiel gestern, das gewinnst du dreckig, aber was steht am Ende? 3 Punkte, ein Sieg. Mhm. Und wenn du Leverkusen am Ende 1-0, 2-1, 3-2, wie auch immer, dreckig schlägst, vielleicht auch mal ein bisschen Zeitspiel drin hast, das brauchst du einfach in deinem nächsten Entwicklungsschritt, dass du solche Spiele auch mal ziehst. Und das fehlt RB schon noch im Weg Richtung Konstanz, aber das kann, denke ich, schon der nächste Schritt sein. Dafür brauchst du aber eben auch die Spielertypen.
Aber klappt so ein Schritt dann auch jetzt schon gegen Leverkusen? Ich meine, das Selbstvertrauen ist jetzt erstmal wieder ein bisschen gestärkt, die Brust ein bisschen breiter durch diesen 2-1-Sieg gegen Sporting. Und man hat ja in Leipzig sicherlich auch noch den 3-2-Sieg aus dem Hinspiel zum Bundesliga-Start im Hinterkopf. Kann man aus dem noch was ziehen, außer dass man sagt, wir können die schlagen, aber es war ein anderes Leverkusen damals.
Es war ein anderes Leverkusen und trotzdem war es ein unglaublich dominantes Leverkusen in der ersten Halbzeit. Also ich erinnere mich, da kann es eigentlich 4-0 für Leverkusen stehen. RB war völlig überfordert. Dann köpft Kampel mit dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer. Dann drehen sie wie auch immer in der zweiten Halbzeit des Spiels. Das war schon ein verrückter Auswärtssieg für RB. Ich glaube, dass Leverkusen schon aktuell die stabilere Mannschaft, die bessere Mannschaft ist. Aber wir wissen beide, auf dem Niveau kannst du 90 Minuten natürlich jeden Gegner besiegen, keine Frage. Ich glaube auch, dass RB durchaus dreckig siegen kann, nur eben noch nicht auf Strecke. Dass sie ein Spiel, zwei Spiele so gewinnen können, keine Frage, würde ich unterschreiben. Aber wahrscheinlich musst du so einen Gegner wie Leverkusen auch so anpacken, weil ob sie sie jetzt spielerisch über 90, 95 Minuten so bespielen können, dass sie auf der Art und Weise gewinnen, halte ich für fraglich, wenngleich aktuell der Kader auch wieder ein bisschen besser aussieht. Šeško Penda zurück, Xavi erneut gestartet. Also es sieht besser aus als in der Hinrunde. Dennoch sage ich Leverkusen leicht favorisiert aufgrund der jüngsten Form.
Was ist mit Gulaschi? Der war angeschlagen, der konnte gegen Sporting nicht spielen, war im Training auf die Schulter gefallen.
Genau, war allerdings abgesprochen, dass Van de Voort das Spiel kriegen wird, also unabhängig davon, aber hast recht, am Tag davor ist Gulaschi auf die Schulter gefallen, haben sie MRT-Bilder gemacht, keine strukturelle Verletzung, leichte Sehnenreizung, aber wohl schmerzhaft, deswegen auch zwei Ersatzkeeper gestern auf der Bank. Wenn Marco Rose sich dann dafür entscheidet, das ist uns noch zu heiß, wir stellen den Van de Voort rein, denke ich, ist das alles andere als ein Abbruch im Leipziger Spiel. Martin Van de Voort, ein Top-Torwart, sehr modern. Ihm gehört auch mittel- und langfristig die Zukunft in Leipzig, wenn Piet Gulaschi auch wirklich einen Top-Saisonstart hatte, muss man auch dazu sagen, aber zuletzt nicht mehr ganz so sattelfest, aber wer auch immer spielt, Gulaschi oder Van de Voort, der B wird einen guten Torwart zwischen den Pfosten haben.
Davon ist auszugehen. Und Gulaschi hat es ja vorhin schon gesagt, auch nicht immer ganz sicher, das Bochum-Spiel hast du angesprochen.
Ja, genau. Und dann macht er eben als ältester Spieler diesen Fehler. Ist ja absolut verständlich, dass du auch mal einen Fehler reinbringst, aber ich meine, das passt dann in die Situation. Du hast viele junge Spieler, viele naive Spieler bei Führung auf dem Platz. Wenn dann dein Co-Kapitän und ältester Spieler so ein Ding reinstreut, dann brauchst du dann eben nicht erwarten, dass die Jungs, also die jungen Jungs, das Ding aus dem Dreck.
Hast du einen Tipp für das Spiel?
Ich glaube, es wird ein wildes Fußballspiel. Ich glaube nicht, dass es mit 1-0 oder 0-1 ausgeht. Ich würde sagen, wir sehen ein sehr nettes 2-2.
Oh, das wäre ja nicht das Schlechteste an einem Samstagnachmittag. Ein torreiches Spiel in der Konferenz, übrigens nicht als Einzel-Topspiel dann um 18.30 Uhr, sondern zur gewohnten Fußballzeit um 15.30 Uhr. Also eine richtig, richtig spannende Konferenz, wo ja auch die Bayern dann gegen Freiburg zum Beispiel spielen. Und auf die gucken wir jetzt auch nochmal.
Was sonst noch so los ist.
Denn wir hatten sie ja eingangs erwähnt, diese Torflaute der Bayern, gefühlte 100 Chancen, kein Tor, ganz viel Pech natürlich auch dabei gewesen. Sané trifft den Pfosten, Kanes Schuss wird geblockt, aber gerade bei Kane, da fällt das natürlich schon auf, dass der seit November kein Tor mehr aus dem Spiel erzielt hat, vor allem durch Elfmeter dann eben seine Torquote verbessert hat. Und es fiel auch auf, dass er gegen Feyenoord ja nur wenig eingebunden war ins Spiel und dass er eben bei diesen Großchancen dann diese Eiseskälte, die ihm eigentlich sonst so charakteristisch ist, dann nicht an den Tag gelegt hat. Die Stürmerposition bei Bayern, klar, er ist gesetzt und wird auch weiter gesetzt sein, aber dieses Backup, was die Bayern noch suchen, werden sie jetzt doch als Lehrer aus dem Spiel gegen Feyenoord aus deiner Sicht den Transfermarkt nochmal ein bisschen sondieren? Eigentlich hatte Eber gesagt, macht er nicht mehr.
Ja, du hast halt auch noch Mathis Tell auf der Bank, theoretisch, der das spielen könnte, wenngleich ein Nkunku definitiv eine heiße Aktie bei den Bayern war, / ist. Das können wir weiterhin so vermelden, aber es ist natürlich kein leichter Deal, wenn Chelsea am Ende 70 Millionen Pfund fordert, ist schon eine Stange Holz. Harry Kane, finde ich, war auch vorher nie so, also nicht immer, aber auch häufiger schon mal nicht richtig drin im Spiel. Der Unterschied war eben nur, die Dinger, die er dann auf dem Fuß hatte, die 1-2 Aktionen, waren drin. Guckst du auf den Spielberichtsbogen und siehst, okay, ein Doppelpack, Top-Spiel von ihm. Ja. Das fällt dir eben auf die Füße, wenn du dann kein Tor schießt und nicht im Spiel bist, das fällt dann schon auf. Gerade gestern, erste Halbzeit, das Ding, den Ball da rausfischt, der ist normalerweise drin, den hält er auch stark, aber normalerweise schießt Kane den rein. Für mich aber immer noch Weltklasse, hat kleines Loch sicherlich und dennoch für mich definitiv ein Weltklasse-Stürmer, der auch in der Bundesliga weiterhin zweistellig treffen wird.
Der aber ein Backup braucht. Bei den Bayern, Mathis Tell hat es ja angesprochen, der könnte das theoretisch, klar, aber der kommt ja nicht zum Zug. Ich glaube, der hat in dieser ganzen Saison pflichtspielübergreifend und wettbewerbsübergreifend 400 Einsatzminuten. Das ist nicht sonderlich viel. Saß er jetzt auch gegen Wolfsburg dann bis zum Ende auf der Bank. Gegen Feyenoord durfte er nicht rein, auch als es eigentlich um Tore am Ende ging. Was will der noch bei Bayern? Viel Chancen wird er nicht kriegen.
Dafür bin ich ein bisschen zu weit weg. Ich sehe das Training nicht, aber ich glaube auch die Reporter vor Ort sehen das Training selten, weil der Vorhang meistens zu ist, so zumindest mein Feedback. Ich glaube, die Trainingsleistungen können wir deswegen nicht bewerten und wenn die eben nicht ausreichend sind, was ja offensichtlich ist, wenn du kaum Einsatzminuten kriegst, dann musst du als erstes dich und deine eigene Qualität hinterfragen und dennoch denke ich, dass Tell schon ein sehr begabter und sehr talentierter Spieler ist. Wissen aber auch beide, als junger Spieler ist der FC Bayern einfach ein brutales Brett, ein richtig, richtig großer Hügel, den du besteigen musst. Bin auch gespannt, übrigens Stichwort Tom Bischoff, wie sie ihn eingebunden bekommen, was er für Minuten kriegt, weil wir hören, Stand jetzt ist keine Laie geplant, sie planen ihn schon in der Erstmannschaft bei den Bayern ein. Also schon spannend. Das sind zwei super Talente, sehr, sehr talentierte Jungs. Am Ende ist eben die Frage, was steht bei transfermarkt.de ganz rechts bei den Einsatzminuten?
Denn die müssen ja spielen, einmal um sich selbst zu entwickeln, nicht zu stagnieren in der Leistung, was man bei Telia momentan zumindest mal so konstatieren muss. Und vor allen Dingen auch, um ihren Marktwert nicht zu verlieren.
Und ich finde auch so eine Leihe bei Mattistell, die wäre dann auch einfach mal sinnvoll. Also ja, du musst ihn ja nicht mit Kaufoption oder Kaufpflicht abgeben, aber verleih ihn doch ruhig mal für 6 oder 12 Monate zu einem Team, bei dem er einfach Spielpraxis bekommt. Nicht auf dem Niveau des FC Bayern, aber einfach ein, zwei Regale drunter, wo Mattistell ein wichtiger Spieler in der ersten Elf wäre, würde sicherlich beiden Seiten total gut tun. Und auch dem Leihverein, wenn Tell zündet, hilft er auch einem Club über 6 oder 12 Monate.
Olympique Marseille soll ja durchaus Interesse haben an so einer Leihe.
Ja, im Winter ist es wohl nicht ganz so leicht, weil die Bayern ihn schon gern halten würden und die Tell-Seite wohl auch nicht wirklich interessiert an einem Abgang ist, weil Bayern bedeutet für Tell schon viel, das hört man immer wieder. Ist schon ein großer Verein für ihn, kann man auch verstehen. Und dennoch am Ende als Spieler das Wichtigste, was es gibt, sind einfach Minuten auf dem Platz und nicht auf der Bank. Das ist mal ein Gesetz im Fußball.
Nkunku, hattest du schon angesprochen, immer noch möglicherweise ein Ziel der Bayern. Wäre er denn einer, der den Bayern helfen würde, dann auch in der für ihn vorgesehenen Position?
Also Nkunku bei Leipzig, vor allem die letzte Saison, für mich Weltklasse, einer der besten Bundesligaspieler gewesen. Problematisch wurde es dann leider hinten raus bei Leipzig schon und vor allem in London bei Chelsea verletzungstechnisch, also sehr, sehr verletzungsgeplagt, leider. Also profiltechnisch für mich einer der besten Spieler, der jeden Leipzig unter Vertrag stand, für mich sogar, glaube ich, der beste Leipziger bislang, besser als Xavi, besser als Šeško oder Openda, weil er so viel mitbringt, weil er einfach ein Komplettpaket ist, unglaublich gefährlich, sehr dynamisch, ein Unterschiedsspieler par excellence. In einem unterdurchschnittlichen Spiel holt der dir eben ein 1-0 raus, weil er einfach eine Aktion braucht. Deswegen sage ich, Nkunku könnte fit jeder Mannschaft helfen. Er kann auf der Doppel-10 spielen, er kann in einem Halbraum spielen, er kann auf der 9 spielen. Also ich denke, wenn du ihn kriegst, bekommst du ihn schon eingebaut, aber Chelsea weiß auch, sie haben vor 2 Jahren knapp über 50 Millionen bezahlt, dazu ein hohes Gehalt. Den musst du dann eben erstmal von der Payroll vernünftig aus Chelsea-Sicht bekommen.
Und die Bayern müssten ihn irgendwie in die Payroll integrieren. Eberl hat ja schon gesagt, eigentlich müssen wir erst verkaufen oder wissen, dass wir verkaufen werden, um uns was leisten zu können. Auch unter der Voraussetzung, dass jetzt ja eben solche Spiele laufen wie gegen Feyenoord, fallen die Bayern, hat man früher immer gesagt, die winken dann plötzlich doch noch mit dem Scheckbuch. Da geht doch noch einer in die Festgeldabteilung und löst einen Sparvertrag auf.
Das Festgeldkonto wird auch nicht so schlecht aussehen. Ich denke, wenn die Bayern reagieren müssen und intern beschließen, wir müssen jetzt doch noch was machen, dann werden sie auch handeln. Ob das am Ende ein Kunku oder ein anderer Spieler ist, wird man sehen. Und dennoch sage ich, ist der Bayern-Kader top aufgestellt. Wenn du einen Harry Kane vorne drin hast, dann kannst du dich nicht beschweren. Die Jungs drumherum, die da herumwuseln, auch an einem guten Tag richtig, richtig top. Also für mich hat Bayern immer noch einen Kader, um die Champions League auch gewinnen zu können. Wenngleich das schon echt sehr, sehr taffe Nummer ist. Wenn du siehst, welche Mannschaften mitspielen, wie gut Liverpool sich präsentiert, was Barca da auch wieder in Lissabon abgeliefert hat. Also man hat ja irgendwie geflucht über dieses Ligasystem im Vorfeld. Ich muss aber sagen, das macht mir persönlich richtig Spaß.
Es ist sehr spannend. Ich meine, es kann ja noch eine ganze Menge passieren. Es können noch ganz viele Mannschaften in die Top 8 rutschen. Es können sogar noch ein paar aus den Top 24 rausfallen, noch welche reingehen. Es hat auch keiner erwartet, dass Manchester City so mit Problemen zu kämpfen hat, dass die tatsächlich auch noch backen müssen. Also von daher, da kann noch ein bisschen was passieren. Ihr erfahrt natürlich alles rund um die Champions League bei Sky Sport News HD. Das Transfer News Update kriegt ihr da auch mit Philipp und seinen Kollegen. Da gucken Sie ganz genau hin, was in den nächsten 10 Tagen da noch passiert. Bei Fever Pitch und im Podcast hört ihr es natürlich auch. Abschließend habe ich noch eine Frage zum Transfermarkt. Wer wird der neue Trainer bei Borussia Dortmund?
Das steht heute Morgen noch nicht fest, aber tatsächlich unsere gestrige Info, die wir auch heute Morgen vertreten, das wird mit Niko Kovac gesprochen. Möglicherweise über eine Interimslösung. Roger Schmidt können wir vom Markt nehmen. Möchte im Winter gerade nichts übernehmen, wird er auch bei Borussia Dortmund nicht tun. Lothar Matthäus hat bei uns ja den Jogi Löw reingeworfen als Interimslösung, aber aktuell können wir sagen, einer der Top-Kandidaten am Donnerstagmorgen ist Niko Kovac, mit dem wird gesprochen über möglicherweise einen Vertrag bis Sommer vielleicht plus zusätzliche Optionen. Aber eine harte Hand von Kovac, möglicherweise was Dortmund helfen kann. Ob er sie jetzt taktisch auf ein anderes Niveau bringt, weiß ich nicht. Gegen den Ball kann er sicherlich stabil werden mit dem Ball. Kann man vielleicht Fragezeichen haben und dennoch ist Niko Kovac vor allem mit Frankfurt überaus erfolgreich gewesen.
Wir gucken uns an, was da passiert. Ihr erfahrt es auf jeden Fall. Philipp, danke, dass du bei uns warst.
Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.